Ich befinde mich gerade in Erbil. Das ist die Hauptstadt der autonomen Region in Kurdistan, die sich wiederum im Irak befinden. Und sitze hier gerade mit einer Freundin. Hallo Sina.
Hallo.
Schön, dass du Zeit für das Gespräch hast. Wir möchten uns ein bisschen darüber unterhalten, was jetzt eigentlich gerade die Situation hier in irakisch-Kurdistan ist. Und die türkische Armee greift ja gerade durch die Offensive Adlerklau irakisch-Kurdistan an und das genau an dem Gedenktag des Völkermordes der Armenier. Was sind denn die Intentionen der Türkei im Mittleren Osten?
Das hat auf jeden Fall mehrere Aspekte. Zuerst der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall die türkische Expansionspolitik, dass Erdogan ein neues osmanisches Reich aufbauen will. Und ich denke, das haben viele Menschen in Deutschland vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm, was dieser Konflikt eigentlich bedeutet und dass es nicht nur so ein Konflikt innerhalb der Türkei ist, sondern die Türkei will wirklich einfach ihr Gebiet vergrößern. Also mit so einem Neo-Osmanismus wird das auch genannt. Erdogan träumt von so einem neuen osmanischen Reich, aber der Neo-Osmanismus ist auch schon ein bisschen älter. Wenn wir jetzt an die 70er Jahre denken, wo in Zypern es die türkische Invasion gab, 1974. Also das ist eine Politik, die auch schon länger verfolgt wird und hat auch mit so einem türkischen Nationalismus und so einem Supremacy-Gedanken zu tun. Jetzt soll es also weitergehen, auch noch andere große Teile Kurdistans zu annektieren, die bisher innerhalb der heutigen Staatsgrenzen von Syrien und dem Irak liegen, also Rojava, Westkurdistan und Bashur, Südkurdistan. Aber es betrifft auch viele griechische Inseln, also die gesamte Ägäis wird in dem Kontext also von türkischen NationalistInnen also auch blaues Heimatland genannt und da erheben die auf jeden Fall jetzt einen Anspruch drauf und das ist auch Teil dieses eben neuen Osmanischen Reichs. Das ist auch überhaupt keine geheime Strategie oder jetzt nur irgendeine These aus der kurdischen Bewegung von geheimen Plänen oder so, sondern das ist ein ganz, ganz offener, sehr stark öffentlich kommunizierter Plan, mit dem auch Wahlkampf gemacht wird und für den Erdogan auch immer wieder gewählt wurde. Es gibt jetzt sicher einige, die zuhören und die das schon wissen, die sich vielleicht mehr damit befasst haben, aber ich glaube, ganz viele haben das nicht auf dem Schirm und mich hat das auch so ein bisschen schockiert, weil das so aus so einer deutschen Perspektive vielleicht auch komisch erscheint, dass es immer noch Staaten gibt, die so ihre Grenzen vergrößern wollen, weil gerade für uns in der jüngeren Generation, die in Europa aufgewachsen sind, wirken Staatsgrenzen ja wie sowas ganz Festes, aber ist es halt nicht unbedingt. Aktuell kommt noch dazu, dass in der Türkei die wirtschaftliche Situation eher schlecht ist und die Beliebtheitswerte von Erdogan immer mehr in den Keller gehen. Das heißt, es ist nochmal eine zusätzliche Motivation, jetzt einen Krieg anzufangen. Na, da kann man eben nationalistische Stimmung machen, es gibt wieder einen gemeinsamen Feind. Und das ist natürlich tagespolitisch ja, nicht nur tagespolitisch, aber in einer aktuellen Lage noch ein zusätzlicher Grund, warum dann da ein Interesse besteht, gerade eben Kriegspropaganda zu machen. Das fällt in der Türkei auf fruchtbaren Boden mancherorts, weil es auch einen stark verinnerlichten antikurdischen Rassismus gibt, ne? So eine Vorstellung davon, dass die ja eigentlich auch irgendwie Türken wären. Die kurdische Sprache, die kurdische Kultur wurde sehr, sehr lange hart unterdrückt. Man muss sich vorstellen, dass Kinder in die Schule gehen, ne, die zu Hause eben nur Kurdisch gesprochen haben, aber in der Dorfschule ist dann ein türkischer Lehrer und von der ersten Klasse an wird nur auf Türkisch unterrichtet. Manche Kinder verstehen halt überhaupt nichts und wenn sie dann irgendwie nicht antworten können oder irgendwie nur auf Kurdisch antworten, das gibt so Erzählungen, dass sie dann halt Prügelstrafen bekommen haben und das eben ganz stark unterbunden wurde. Das ist heute nicht mehr so. Aber es hat auf jeden Fall so eine lange Geschichte, dieses Verständnis, dass die KurdInnen irgendwie ja gar nicht so eine eigene Kultur haben oder so. Es gibt auch so einen rassistischen Begriff von Bergtürken und so eine Turkish Supremacy-Gedanke, dass man die noch türkisieren muss. Auch Erzählungen aus Gefängnissen haben oft damit zu tun, dass die Menschen türkische Märsche singen mussten oder dass kurdische politische Gefangene dazu gezwungen wurden, zu sagen, ich bin Türke, ich bin Türke, ich bin Türke. Oder dass eben so ein langer Kampf war mit Folter, sich das zu verweigern, diesen Satz zu sagen. Also das hat so eine ganz, ganz lange Geschichte, ohne die man die heutigen Kriegsaktivitäten nicht verstehen kann. Dass diese Offensive am 24. April begonnen hat, ist ja auch kein Zufall. Du hast es in deiner Frage schon angesprochen. Das ist der Hauptgedenktag des Genozids an den ArmenierInnen. Und auch da muss man irgendwie den Kontext wissen, dass türkische Kriegspolitik oder auch die Unterdrückungspolitik von KurdInnen oft auf so bestimmte Daten zurückgreift, also zum Beispiel am Geburtstag von Öcalan oder am Tag der Verhaftung von Öcalan werden dann gerne so Operationen gemacht oder am Tag von irgendwelchen wichtigen Aufständen oder von irgendwelchen wichtigen Massakern, weil das so eine symbolische Bedeutung hat und es die Armee damit, ne, so ausdrücken will, jetzt zum Beispiel in diesem Fall, was wir den ArmenierInnen angetan haben, das werden wir euch auch antun. Auch das, ne, aus einer deutschen Mentalität heraus klingt es vielleicht erstmal so befremdlich, aber das ist halt, das ist sehr klar im türkischen Kontext, was dann damit gemeint ist. Diese aktuelle Invasion geht eben in den Nordirak, in die Berge, die ein Rückzugsort sind für die kurdische Freiheitsbewegung, für die Guerilla, und da versucht jetzt die türkische Armee, den eben ihre Stützpunkte und ihr Hinterland, ne, ihr wichtiges Kernland zu nehmen.
Du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, ein bisschen die Situation gerade hier in irakisch-Kurdistan. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was zu dem Angriff auf das Flüchtlingslager erzählen oder auch generell über andere Offensiven der Türkei hier in der Region.
Du meinst sicher Mahmur, die das Flüchtlingscamp, das mittlerweile schon eher eine Kleinstadt eigentlich ist, das seit über 20 Jahren, über 25 Jahren sogar, selbstverwaltet sich organisiert. Das ist gar nicht mal so weit von hier, von Erbil, südwestlich. Und viele, also ein paar tausend Menschen, die aus der Türkei fliehen mussten in den 90er Jahren wegen der Unterdrückung dort, haben dort eben sich eine neue Existenz aufgebaut, haben so einen Fleck in der Wüste zugewiesen bekommen und da dann eben sich eine Existenz aufgebaut. Und das ist der Ort, wo schon am längsten so eine Selbstverwaltung im Sinne der kurdischen Freiheitsbewegung, im Sinne der PKK praktiziert wird. Das heißt ja heute das Paradigma des demokratischen Konföderalismus, also zu versuchen, eine Demokratie ohne Staat aufzubauen. Damals gab es dieses Paradigma noch nicht so. Das ist erst in den 2000ern entstanden, so 2005. Das ist da ein Datum, aber es ist natürlich eine längere Entwicklung, die sich nicht so festnageln lässt auf ein Jahr. Jedenfalls war das immer so ein wichtiger Ort, wo kurdische Menschen mit den Idealen der PKK versuchen konnten, sich eben selbst zu verwalten. Also wenn wir heute von Rojava sprechen, als das Experiment der Selbstverwaltung, wo durch historischen Zufall so ein Machtvakuum entstanden ist und man da dann nach 2011, 12, 13 da die Selbstverwaltung aufbauen konnte, wenn das so das Experiment ist für diese politischen Ideen, dann ist Mahmur nochmal die Vorstufe davon und existiert halt schon noch länger. Und das ist natürlich den staatlichen Strukturen in der Gegend ein Dorn im Auge, insbesondere der Türkei. Und auch da haben jetzt ja leider wieder Angriffe stattgefunden. Also, und also die Türkei kämpft gerne mit Drohnen mittlerweile. Da wurden halt einfach drei ZivilistInnen von einer Drohne erschossen. Dann erschießt halt eine Drohne drei Leute und man weiß natürlich nicht so richtig, wer dahinter steckt, aber wer hat sonst Drohnen in der Region und wer hat da sonst Interesse daran? Deshalb ist das auf jeden Fall ja auch immer so ein Punkt. Also Mahmur kommt auch oft darin vor. Das hat einfach eine besondere symbolische Bedeutung und die Türkei möchte das einfach gern platt machen.
Jetzt hast du ja gerade auch schon die außerordentliche Stellung der Türkei erwähnt, wie sie einfach mit einer radikalen und auch öffentlich wirksamen Offensive in Flüchtlingslager zum Beispiel einfallen, die ja auch unter anderem unter dem Schutz von der UN offiziell stehen. Und die Türkei ist ja genau wie Deutschland Mitglied der NATO. Jetzt würde uns interessieren, wie weit spielt eigentlich also Deutschland in Bezug auf die Intervention der Türkei eine Rolle und wie sind die beiden Länder auch in anderen Kontexten miteinander verstrickt?
Deutschland ist auf jeden Fall der wichtigste Partner der Türkei in Europa. Es gibt eine lange Geschichte deutsch-türkischer Freundschaft bis eben zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts schon. Kann man auch sehr spannend sich damit auseinandersetzen, ne? Deutsche Verwicklungen in den Genozid an den ArmenierInnen auch damals schon. Und das zieht sich weiter so durch die Geschichte. Ne? Es ist kein Zufall, dass damals dass die GastarbeiterInnenpolitik sich zum Beispiel, ne, dass da es viele Verträge mit der Türkei gab. Und jetzt so in den letzten Jahren wird das ja oft in Bezug gesetzt mit einer Flüchtlingspolitik oder es hat mit Flüchtlingspolitik auch zu tun, weil die Türkei eben Menschen daran hindern soll, nach Europa gehen zu wollen, was ja an sich schon ultra menschenverachtend ist, das dann so als Pfand einzusetzen, aber auch von der EU und von Deutschland darauf dann auch einzugehen. Und letztendlich kann die Türkei damit halt machen, was sie möchte. Also das ist überhaupt so mit irgendwelchen Werten, die die EU oder Deutschland oder andere sich demokratisch nennende Staaten sich da auf die Fahne schreiben, was der Türkei alles erlaubt wird und trotzdem pflegt man dann noch gute diplomatische Beziehungen und Seehofer geht ein und aus dort. Das ist ekelhaft, einfach nur ekelhaft. Dann auch noch so zu tun, als würde man diese Werte irgendwie vertreten. Das macht mich richtig sauer. Deshalb, also ich finde es total wichtig, dann internationalistische Arbeit zu machen. Und deshalb sind wir auch hier, weil wir halt wirklich für diese Werte stehen und es nicht Staaten und irgendwelchen Parlamenten überlassen können, hier irgendwie die Welt zu organisieren. Weil wenn die das versuchen zu organisieren, dann werden halt Kapitalinteressen durchgesetzt und Staaten wie der Türkei, wenn sie nur eine wichtige geostrategische Bedeutung haben, dürfen halt machen, was sie wollen. Das finde ich ein bisschen abgedriftet. Aber genau, diese geostrategische Bedeutung, das ist wahrscheinlich noch ein wichtiger Punkt. Ne? Was sind die großen PartnerInnen in Nahost? Sind halt Israel und die Türkei. Und die möchte man halt nicht verlieren.
Ja, du hast ja jetzt auch schon recht deutlich am Anfang geschildert nochmal, wie Deutschland auch indirekt ja dann doch im Krieg im Mittleren Osten beteiligt ist. Und hast ja auch gerade nochmal deutlich gemacht, wie sehr du daran auch irgendwie emotional gebunden bist und dich da verantwortlich fühlst, auch gerade mit dem deutschen Hintergrund so. Das klingt echt ultra scheiße. Nee, das klingt nicht gut. Wo setze ich da jetzt wieder an?
Ja. Ich fand es gut, dass du
da hinterkommst. Ja.
Ja. Dass du dich verpflichtet fühlst, weil du dann kannst
machen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, wie du dich darin auch verpflichtet fühlst. Deswegen jetzt vielleicht für unsere zuhörenden Menschen, welche Möglichkeiten des Engagements siehst du und wie kann man sich also aktiv einbringen?
Da in Deutschland zu leben oder im deutschen Kontext unterwegs zu sein, ist da auf jeden Fall eine besondere Position, weil man einerseits eben innerhalb des Staatsgebiets einer Regierung lebt, die sehr, ne, die habe ich ja gerade schon gesagt, die sehr Türkei-freundlich ist, sehr, sehr viele Waffen exportiert, aber auch andere, also nicht nur Waffen, sondern auch so Wägen, ne? Mercedes-Benz liefert ganz viel an die türkische Armee. Und andererseits ist es ein Land, wo sehr, sehr viele Kurdinnen und Kurden leben, also circa 1 Million, ist immer schwer zu schätzen, weil die ja auch nicht als Kurdinnen offiziell erfasst sind, aber das ist immer so die Zahl, die so kursiert und das heißt, da gibt es auch Anknüpfungspunkte, die kurdische Bewegung ist eben auch sehr stark. Deshalb, wenn du jetzt fragst, was man da in Deutschland machen kann, wären die Klassiker auf jeden Fall, ne, mal organisieren und protestieren gegen die Politik dieser Regierung, gegen Waffenexporte oder auch, weiß nicht, Wägenexporte oder diese, ne, die Exporte von Mercedes-Benz ja genauso, auch wenn es jetzt nicht direkt Waffen sind, ist da trotzdem Kriegsgerät, so nennt man, so würde man es wahrscheinlich nennen, Kriegsgerät. Und eben auch den Kontakt zu suchen zur kurdischen Bewegung, sich das anhören, was die Leute dazu sagen haben, sich vielleicht auch mit den Ideen beschäftigen, also die Idee einer nichtstaatlichen Demokratie, da können wir echt viel daraus lernen, auch wenn das nicht eins zu eins, das, was hier in Kurdistan passiert, kann nicht eins zu eins übertragen werden, aber die Ideen sind auf jeden Fall super, die Ideen sind auf jeden Fall super. Generell ist der wichtigste Punkt, Interessen zu organisieren, ne? Weil es wird halt in einer parlamentarischen Demokratie nicht unbedingt die Politik gemacht, die die Mehrheit für richtig hält, sondern die Politik der Leute, die ihre Interessen am besten organisiert haben oder die eben am meisten Ressourcen dahinter haben. Deshalb haben wir so eine Politik, die Kapitalinteressen sehr dient, aber wir haben auch so absurde Situationen, dass die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich eine bestimmte Haltung hat oder eine bestimmte Meinung hat oder eine Tendenz auf jeden Fall klar ist in der gesamten Bevölkerung, aber eine Regierung trotzdem eine ganz andere Politik fährt. Und ein Beispiel wäre eben auch, dass Erdogan ja in Deutschland sehr unbeliebt ist. Also wenn man da jetzt eine Straßenumfrage machen würde, oder es gibt ja auch Forschung dazu, es gibt Umfragen dazu, dass das jetzt eigentlich kein Land ist, mit dem wo irgendwie die deutsche Öffentlichkeit sagt, oh super, mit dem wollen wir unbedingt Verträge machen und den wollen wir als unseren Partner haben, und trotzdem wird diese Politik gemacht, weil ich glaube, die meisten Leute haben so ihre Meinung, aber organisieren sich nicht und setzen sich nicht dafür ein, dass die Welt sich auch so verändert, wie sie sich das wünschen, und das ist, denke ich, das Wichtigste.
Ja, jetzt hast du ganz viel darüber geredet, was andere Menschen eigentlich dafür machen können, was ja auch Teile sind, die du selber wahrscheinlich auch schon beigetragen hast und wo du dich auch schon für eingesetzt hast. Deswegen würde uns noch mal interessieren, was denn deine ganz persönliche Motivation ist, jetzt hier vor Ort zu sein, und was du bisher aus dieser Delegationsreise eigentlich für dich mitgenommen hast oder auch generell mitgenommen hast.
Persönliche Motivationen haben ja immer eine lange Geschichte, und ich denke, wie die meisten Menschen, die sich links irgendwo organisieren, gab es so Stufen der Radikalisierung, ne, von einem, angefangen mit einem, oh, das ist ja irgendwie schlecht, da geht es Menschen schlecht, das ist ja irgendwie blöd, oder mir geht schlecht, ich habe irgendwie eine Betroffenheit von irgendeinem Unterdrückungsverhältnis, da will ich was dagegen machen, und am Anfang sind es dann vielleicht noch so naive Erste-Hilfe-Sachen und man merkt, ah nee, da muss man irgendwie struktureller rangehen, da muss nochmal eine Ebene drüber, oh nee, und das hilft jetzt auch nicht. Und meine letzte Station war die Klimagerechtigkeitsbewegung, mit Ende Gelände eben Kohletagebaue zu besetzen, Kohleinfrastruktur zu besetzen. Und das war alles cool, aber auch so, und da war auch schon klar, dass die Lösungen nicht von der Regierung kommen und dass Privateigentum an Ressourcen und Privateigentum an Produktionsmitteln eine sehr schlechte Art und Weise ist, ein Wirtschaftssystem zu betreiben, und dann, ne, dass das verändert werden muss, dass es irgendwie eine Kritik an Staaten gibt, die Staatlichkeit ist rassistisch, Menschen können nicht einfach so über Grenzen gehen, und es wird dann selektiert in der Welt, wer wohin darf und wer arm bleiben muss. Und mir hat aber dieser Vorschlag gefehlt, das Modell dafür, wie das denn dann aussehen kann ohne Staat und so eine demokratische Selbstverwaltung, wie das sein kann. Und da war dann die kurdische Idee des demokratischen Konföderalismus für mich total ansprechend und hat dann viele Antworten geliefert. Und für mich immer noch was Wundervolles, dass es Orte gibt auf der Welt, wo das anders gelebt wird. Wobei ich glaube, das gab es ja auch schon immer, ne? Und es gibt halt Orte, wo sich es auch einfach gehalten hat. wo, ne, wo indigene Gesellschaften leben zum Beispiel. Aber ne, aus so einem mitteleuropäischen, ist es aus einem mitteleuropäischen Mindset herauskommend, aus den Erfahrungen, ist es was total Wundervolles, Erstaunliches. Und da ist es was ganz Wundervolles, dass es so Orte gibt, wo nicht staatliche, demokratische Selbstverwaltung praktiziert wird. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Die Zapatistas haben, ne, ähnliche Modelle. Ich denke, man kann viel suchen und findet ähnliche Modelle, weil eine Gesellschaft eigentlich ja schon aufeinander Acht geben möchte. Es ist ja total irrational, so zu leben, wie wir es tun in der kapitalistischen Moderne in Europa, sich die Lebensgrundlagen zu zerstören und den Nachkommen eine kaputte Welt zu hinterlassen und noch, ne, auch in der Gegenwart schon dafür zu sorgen, dass Menschen krass leiden, dass es so viel Armut gibt. Also das will ja eigentlich niemand. Deshalb ist es für mich so wichtig, dass es hier auch verteidigt wird. Und dass jetzt so die verschiedensten Staaten hier in der Region die Selbstverwaltungen platt machen wollen, ergibt Sinn für die, aber da weiß ich dann auch, auf wessen Seite ich stehe.